Und es ist auch interessant zu sehen, dass oft mutigere, auch junge Frauen natürlich zurückgespiegelt bekommen, dass es unangenehm ist, dass sie forsch auftreten. Also da ist schon noch einiges zu tun, einiges gerade zu rücken. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade die jungen Generationen da sehr bewusst und mit großer Ausdauer immer wieder darauf pochen, wir müssen die Verhältnisse ändern.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind einmal mehr leider, leider per Zoom verbunden. Es ist so, die Welt ist so, wir sind so, wir haben alle viel zu tun, versuchen es immer so. Wir werden es eines Tages noch hinkriegen, aber wir sind verbunden mit Stuttgart, wir sind verbunden mit Fola Dada. Hallo Fola.
Hallo, moin, wie ihr da sagt, da oben.
Wir seltsamen Nordlichter sagen hier
ja, genau.
Oben. Du kennst das ja, du warst ja in Hamburg. Ich habe es eben gesehen, das Video, wo du mit der NDR Big Band singst und kannst du die erste Zeile noch singen? Aber willst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber
an der Ex-Staten Young mit dem Tüdelband. Sowas, so ähnlich war es.
Ziemlich gut, ziemlich gut, ja. Ich bin beeindruckt.
Es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, aber ich gestehe, dass es, wenn man genau hinhört, natürlich wie sagt man, etwas schludrig an der einen oder anderen Stelle ist. Dafür ist mein schwäbisches Mundwerk doch zu weit weg vom hamburgerischen Platt.
Aber genau. Du hast es trotzdem, du hast es geschafft. Also für mich klang das auch sehr glaubwürdig. Ich meine, ich komme ja auch nicht von hier. Und ich wohne jetzt 3 Jahre hier und habe noch nicht einmal einen Satz irgendwie auf Platt gesprochen oder gesungen. Insofern bist du mir da um einiges voraus.
Wir können ja mal gemeinsam einen Kurs machen, Stefanie. Ja. Das wäre schön.
Vielleicht müsste ich dann auch noch dran teilnehmen, weil ich bin ja selbst, ich bin zwar seit 30 Jahren hier, aber eben auch nicht gebürtiger Hamburger. Man sagt mir also nach, ich hätte einen Hamburger Akzent, aber ich bin eben auch nicht so, ich glaube, der Ausdruck ist doch Quittje, ne, Steffi?
Ja, ja, das genau. Habe ich zumindest schon gelernt,
das
weil man
gelernt,
mir das
ne?
schon öfter sagt.
Quittje?
Ja. Ja, das ist, wenn man nicht gebürtig, also richtiger Hamburger oder Hamburgerin ist man, glaube ich, erst ab der 2. Generation.
Verstehe.
Was weder Jan noch ich jemals in unserem Leben noch erreichen werden.
Vermutlich nicht.
Unmöglich.
Das heißt dann, ja, das heißt dann bei uns reingeschmeckt oder also reingeschmeckt, genau. Mhm.
Genau.
Geschmäckle, das kennt man ja. Sehr schön.
Ja, das kennt man.
Fola, wie schön, dass du Zeit hast. Du bist für viele Dinge bekannt. Wir werden dich gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Aber du bist vor allen Dingen als Vocal Coach bekannt. Und ich habe mir gleich so als Eingangsfolge aufgeschrieben, was ist die größte Herausforderung für jeden Vocal Coach oder für dich vor allen Dingen?
Tja, was ist die größte Herausforderung? Für mich persönlich ist, glaube ich, die größte Herausforderung beim Vocal Coach oder wie ich es eigentlich lieber sage, Gesangsunterrichten, zu erkennen, was das Gegenüber auf allen Facetten so mit sich bringt. Also sprich die inneren eigenen Ansprüche, die Herkunft in dem Sinne, wie bin ich bisher mit Musik oder Gesang umgegangen und was soll das für meine Zukunft jetzt sein? Dann natürlich das Instrument selbst erfassen. Schauen, wie es dem geht, ob es in einer Art und Weise verwendet wird. Und da wird es jetzt schon sehr persönlich, die ich als, sagen wir mal, stimmig empfinde oder ob da irgendwas anderes dahinter steckt. Und dann natürlich noch die richtige Sprache zu finden, um meine Eindrücke so zu vermitteln, dass das Gegenüber auch etwas damit anfangen kann.
Mit das Instrument erfassen meinst du die Stimme erfassen?
Ja, genau, ganz genau. Das ist für mich das Instrument,
ja.
Stimme.
Ja.
Mein Instrument.
Ja, wird Steffi wahrscheinlich zustimmen. Steffi, du spielst ja in dem Sinne auch 2 Instrumente, könnte man sagen. Ja?
Ne? Das ist richtig. Ich finde ja, dass eigentlich auch jeder Instrumentalist, unabhängig davon, ob er auch mit Sängern und Sängerinnen arbeitet oder nicht, auch Stimmunterricht nehmen sollte, weil das jedem Instrument sehr, sehr viel bringen kann. Und ich meine, ich habe jetzt vor einem Jahr endlich mal angefangen, wieder mit einem Vocal Coach zu arbeiten. Und das ist so toll. Also ich meine, das hilft mir natürlich gesanglich weiter, aber ich finde, die Stimme ist ja unser Urinstrument und jeder, der ein externes Instrument, was ja quasi alles andere ist, spielt, kann meiner Meinung nach nur davon profitieren, auch an der Stimme zu arbeiten. Und deswegen stimme ich natürlich allem zu, was Fola da gerade schon gesagt hat. Und das ist eine große Herausforderung, sich der eigenen Stimme zu stellen.
Ja, ich finde es absolut unglaublich, was man alles machen kann, mit welchen Kleinigkeiten. Ich war bei einer Logopädin, die mir ein bisschen geholfen hat in meinem S. Also mein S ist lange, far from perfect. Ich könnte da wahrscheinlich noch 3 Jahre dran arbeiten und würde dieses leichte Lispeln nie wegkriegen. Aber vielleicht ist es ja auch so meine Eigenart. Aber es ist total spannend, ne? Also man kann auf einem Bein balancieren, man macht so Übungen, man saugt die Backen ein und macht... Wenn das jetzt rüberkommt hier im Mikro. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja, genau, da kann ich jetzt gar nicht anfangen, dich zu fragen, Fola, weil du auch wahrscheinlich ganz viel zu sagen hättest. Aber hast du das gehört, dass ich lispel?
Tatsächlich nicht. Also erst nachdem du es gesagt hast und darauf verwiesen hast, ist es mir aufgefallen. Allerdings empfinde ich es überhaupt nicht als störend, sondern das ist tatsächlich dann eher etwas, was dich natürlich sehr als wiedererkennbar macht, wenn man das mit der Zeit, also wahrscheinlich, wenn man dich öfter hört, dann fällt es einem unter Umständen auf, aber das gehört dann zu dir dazu. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir sind ja in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft, man muss schon sagen, gefangen, und alles, was dann so von der Norm abweicht, scheint sofort als etwas Verbesserungswürdiges. Dabei finde ich ganz oft, dass genau das ist, was es besonders macht, was es individuell macht. Vielleicht, selbst wenn es sogar eine Einschränkung ist, einen dazu bringt, Dinge eben auf einem ganz persönlich eigenen Weg zu entdecken oder anzugehen. Und insofern finde ich also ein Lispeln eher ein Geschenk als ein Fehler.
Danke, das ist eine schöne Herangehensweise. Ich glaube, das ist aber generell eine gute Attitüde fürs Leben, ne? Dass man so die kleinen Einschränkungen und Fehler als Geschenk sieht. Das ist wahrscheinlich rein philosophisch, spirituell eine gute Art, in den Alltag zu gehen.
Ja,
Fola, ich glaube, wir stellen dich einfach mal vor, den Menschen, die ich ja draußen noch nicht kennen. Fola Dada in ca. 30 Sekunden. Felix, bitteschön.
Fola Dada wurde 1977 in Stuttgart geboren, wo sie Tanz, Bühnenperformance und Gesang studierte. Sie arbeitet als Gesangslehrerin und Dozentin und ist Inhaberin einer Professur für Jazzgesang in Mannheim. Außerdem leitet sie ihre eigene Schule für Gesang und Sprecherziehung. Von 2005 bis 2011 war sie Stimmtrainerin bei den Castingshows Deutschland sucht den Superstar und Supertalent. Als Sängerin unterhält sie ihre eigene Band Dada und weitere Projekte. Fola arbeitete unter anderem mit der SWR und der NDR Big Band und Joy Denalani.
Danke, Felix. Ja, Fola, genau, da ist ganz schön viel Dozieren, Lehren, professorales Auftreten. Fühlst du dich als, wirst du als Frau Professor angesprochen?
Also von Kollegen, die mich hochnehmen wollen, werde ich als Frau Professor angesprochen, natürlich. Dann ist es manchmal in der, sag ich mal, auf der Kommunikationsebene innerhalb der Hochschule natürlich so, dass dann da Frau Professor Dada steht. Ich selber weiß nicht, also wenn ich an Professor denke, sehe ich mich da nicht so, obwohl ich graue Haare habe inzwischen. aber ansonsten deckt sich da nicht so viel mit der ursprünglichen Idee von Professor sein, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass eben es erstens eine junge Generation ist und ja. Also sprich, nein, das Professorin sein ändert eigentlich herzlich wenig.
Aber ich finde trotzdem, es passt sehr gut, weil für mich ist ein Professor und eine Professorin in erster Linie eine Person, die sehr viel weiterzugeben hat und sehr viel Weisheit über das hat, was sie vermittelt. Ich musste vorher auch, als ich gelesen habe, du hast ja auch in Mannheim mal studiert und jetzt bist du quasi an deiner ehemaligen Uni, bist du jetzt Professorin, was ja auch bestimmt spannend ist. Da kannst du gern auch gleich noch was erzählen. Aber ich hatte gelesen, dass du auch gesagt hast, natürlich ist deine wichtigste Intention beim Unterrichten, den Studierenden ihre eigene Stimme näher zu bringen oder dass sie am Ende des Studiums eine grobe Ahnung vielleicht haben, was die eigene Stimme ist, weil auslernen tut man das ja sowieso nie.
Genau.
Und ich musste kurz schmunzeln, weil mir eingefallen ist, wie mein Hauptfachlehrer während meinem Studium damals auf eine Frage über eine Tonleiter, die ich ihm gestellt habe, referierte und geendet hat mit dem Satz, später mal, wenn du verheiratet bist und Kinder hast, brauchst du das nicht.
Ja, krass.
Und das war kein Witz. Das wissen jetzt auch viele, die zuhören, bestimmt, wer da gemeint ist. Aber einfach, also solche Professoren, also das war klassisch ein älterer Mann, der auch mittlerweile im Ruhestand ist. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen so jemandem und jemandem wie dir, die irgendwie Touren spielt, die auf Bühnen steht, die unterwegs ist, die so mitten im Geschäft ist, dann hätte ich tatsächlich auch lieber bei dir studiert, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich einfach unterschiedliche Generationen da sich auch gerade noch ablösen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch noch welche von der Kategorie, die du leider hast, kennenlernen müssen, findet an den Hochschulen. Und es ist tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise. Also es ist einmal sehr hierarchisch oder auch von oben herab. Ja, das ist jetzt der andere. So, ich bin jetzt auch mal dran.
Du redest über deinen Kater.
Ich rede gerade von meiner Katze, ja.
Das müssen wir mal kurz erklären, dem Publikum da draußen, dem Hörer und Hörerinnen. Das ist nämlich immer der Kater hier. Wir sehen oft nur die Hälfte von Folas Gesicht, weil der Kater, wie heißt er eigentlich?
Es sind zwei. Den ersten, den ihr gesehen habt, das war der Meier. Und das da ist jetzt der Mali.
Ich sehe gerade nur den Schwanz. Aber,
ja, ich auch. Ich habe ihn im Mund. Herrlich.
Herrlich. Hauptsache die Aufnahme läuft noch.
Aber, ja, genau, das tut sie.
Wir haben dich unterbrochen.
Ja, also ich wollte sagen, dass ich leider wahrscheinlich auch noch solche Professorentypen eben an den Hochschulen befinden, die sehr deutlich einfach machen wollen. Ich weiß es einfach und du als mein Studierender, und das würde, dieser Begriff würde wahrscheinlich dem einen oder anderen auch sehr, sehr schwer über die Lippen fallen gehen, weil Studierende anstatt Student oder Studentin ist ja so eine Sache. Hast gefälligst sehr demütig zu sein, fast schon ein bisschen devot. Das gibt's bestimmt noch, aber ich glaube, das ist am Aussterben und das finde ich natürlich absolut begrüßenswert. Ich sehe das auch an meinen jungen Kollegen. Wir begegnen unseren Studierenden auf Augenhöhe. Ich glaube, bei den meisten von uns ist klar, auch wir, also wir müssen Demut den lieben langen Tag leben, weil erstens die jungen Generationen ganz, ganz anders gestrickt sind. Die sind unglaublich weit, unglaublich weise. Das heißt, es ist viel mehr ein Austausch als ein Gebieten sozusagen. Gleichzeitig aber erlebt man auch, dass es schon auch gut tut, wenn da jemand ist, der eine Stabilität natürlich anbietet und sagen kann, okay, also jetzt das und dann das. Aber ja, also für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit zu unterrichten. Ich will auch einfach wirklich wissen, wer ist es denn jetzt da gerade, mit dem ich 4 Jahre oder vielleicht sogar 6 Jahre Zeit verbringe. Na?
Nun sind auch Jazzprofessorinnen in Deutschland extrem rar gesät. Ehrlich gesagt fällt mir nur Eva Klesse ein. Ich habe es jetzt nicht mehr gegoogelt. Eva Klesse war, glaube ich, die erste. Dann weiß ich, ob du die zweite oder dritte bist, aber es ist wirklich wenig.
Es ist ein ganz großer Unterschied, welches Instrument. Also wenn Eva Klesse und Shannon Barnett sind meines Wissens die einzigen beiden Instrumentalprofessorinnen. Ja. Shannon Barnett ist Posaunistin. Und dann gibt es aber eine ganze Menge Professorinnen für Jazzgesang.
Ah, okay.
Also Esther Kaiser, Celine Rudolph, Annette von Eichel. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge Leute. Das ist aber auch einfach das, wie die Jazzszene nun mal auch sich spiegelt. Also wir haben sehr viele Jazzsängerinnen, aber wir haben halt nicht so viele Jazzinstrumentalistinnen. Und das sieht man schon deutlich, auch in der Professorenlandschaft.
Ja. Ich finde ja dieses Video ganz toll, das du, glaube ich, auch mal mit dem SWR gemacht hast, so ein Interviewformat, wo es auch explizit drum ging, wieso denn nicht so viele Instrumentalistinnen noch unterwegs sind in der deutschen Jazzlandschaft. Und du, glaube ich, gesagt hast, dass Frauen immer für sich viel mehr Bestätigung brauchen, bevor sie sich irgendwo hinstellen und sagen, ich mache das jetzt, ich kann das jetzt. Also quasi, dass man erstmal so ein Diplom oder eine Urkunde oder was auch immer das ist, hat, bevor man dann sagt, ja, das wird jetzt schon okay sein. Also, dass Frauen vielleicht mehr an sich zweifeln oder vielleicht vorsichtiger sind, wohingegen es immer, oder was heißt immer, das natürlich will jetzt auch keine Klischees zum Ausdruck bringen, aber es gibt im Vergleich öfter Männer, die vielleicht noch gar nicht so viel können, aber damit durchaus schon sich ganz vorne an den Bühnenrand stellen und sagen, hallo, hier bin ich. Das erlebe ich auch schon bei den Jugendlichen, die ich manchmal unterrichte.
Ja.
Und das dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, bis sich das löst. Ich glaube, es ist auf einem Weg, aber es ist halt auch etwas, was sehr tief sitzt.
Ja, ich glaube, du hast von angelernter Bescheidenheit gesprochen, Fola. Das habe ich auch gesehen, das Video. Das fand ich auch einen spannenden Begriff, der wahrscheinlich einfach so zutrifft. Angelernt über Jahrhunderte, Jahrtausende, wie auch immer. Klischee, aber es stimmt.
Absolut, ja. Ganz genau. Es ist einfach tief in uns verwurzelt. Wir Frauen fühlen uns erstmal wohl in der zweiten Reihe. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil es zieht und zappelt und es zieht uns sehr wohl in die erste Reihe. Aber wir haben nicht das Vermögen, oder auch nie gelernt, ich sage das jetzt mal so grob, Schläge einzustecken. Ich glaube, Jungs sind einfach viel eher von klein auf damit, also gewohnt, in eine gewisse Konfrontation zu gehen oder als doof empfunden zu werden unter Umständen. Und wir haben immer das Gefühl, erst wenn ich ganz, ganz sicher weiß, dass ich das kann, werde ich sichtbar. Theoretisch geht es darum, einfach erstens mit einem Scheitern anders umzugehen, also auch da zu lernen, es geht hier nicht um meinen eigenen Wert, sondern ich habe halt einfach irgendeine Sache nicht so gut gemacht. Und auch hier muss man dann darüber sprechen, was heißt eigentlich nicht so gut gemacht? Da sind ja dann die inneren Ansprüche enorm hoch, das ist fast verzerrt, was alles nicht passieren darf, ohne dass es als absolutes Scheitern empfunden wird. Und dann ist das Nächste, das hat auch was mit Liebesentzug zu tun. Also man denkt dann immer ganz schnell, ja, wenn ich jetzt das nicht gut mache, dann bin ich unten durch. Und deswegen geht man da auf Nummer sicher. Und es ist auch interessant zu sehen, dass oft mutigere, auch junge Frauen natürlich dann wiederum zurückgespiegelt bekommen, dass es unangenehm ist, dass sie forsch auftreten. Also da ist schon noch einiges zu tun, einiges gerade zu rücken. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade die jungen Generationen da sehr bewusst und mit großer Ausdauer immer wieder darauf pochen, wir müssen die Verhältnisse ändern, weil so geht es einfach nicht. Und es ist auch nicht fair. Und dadurch sind an manchen Positionen, sagen wir mal, Taugenichtse, die Blender, die sich einfach gut verkaufen können und die dann es nicht mal schaffen, Danke zu sagen, in die zweite Reihe, wo regelmäßig die Arbeit getan wird, die eigentlich getan werden muss. Na, das gibt's natürlich alles.
Du hast ja in deinen ganzen musikalischen Projekten, die du gemacht hast und auch immer noch machst, eine wahnsinnige Bandbreite an unterschiedlich großen Formationen, von Big Band bis Combo. Du schreibst deine eigene Musik, du spielst in anderen Projekten mit. Du hast auch ein Gesprächsformat, habe ich vorher gesehen.
Ja, okay.
Das finde ich auch total spannend. Augustentalk, glaube
so
ich,
heißt es, ne? Genau, ja, genau.
Und das, also ich meine, da merkt man ja auch, dass die Sprache an sich dir auch ein Anliegen ist, unabhängig davon, ob sie gesungen oder gesprochen ist, weil ihr ja dann auch viel über Musik, über die Stimme, über Kunst und so spricht. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Hattest du schon mal den Plan, jetzt nur noch mit deiner eigenen Band was zu machen und keine anderen Projekte mehr anzunehmen?
Wahrscheinlich irgendwann als relativ junge Sängerin, weil das ist ja quasi das Ziel. Ich habe aber dann festgestellt, dass das nicht mein Ziel ist, weil ich bin jemand, der, das klingt jetzt härter, als es ist, aber ich bin sehr schnell gelangweilt. Also die Vorstellung, selbst wenn das meine Herzensmusik ist, ich müsste nur noch mit einer Band mein Jahr bestreiten, da würde mir die Vision fehlen, irgendwann etwas daraus zu machen. Und deswegen, auch wenn das natürlich die stressigere Variante ist, zugegebenermaßen mehrere Projekte teilweise gleichzeitig vorzubereiten und am einen Tag das oder am nächsten Tag dann ein vollumfängliches anderes Programm machen zu müssen, entspricht mir das doch eher. Ich glaube auch, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen dieses, der Nervenkitzel eben dadurch, dass es so viel ist, auch nicht immer alles 100% am Platz zu haben. Mhm. Sprich, ich muss immer wach bleiben, ich muss in der Lage sein, wenn auch nur ganz sanft vielleicht ein bisschen zu improvisieren oder zu variieren. Sowas brauche ich, damit ich, glaube ich, einfach lebendig sein kann. Wobei ich, wenn ich jetzt an vor 20 Jahren denke, da war ich damals mit der Joy Dinalani auf Tour. Das hat anderthalb Jahre schon hauptsächlich die Zeit gefüllt. Das war natürlich, also mit Blöcken immer mal wieder. Ja. Das ist natürlich schon jetzt ein tolles Leben gewesen, zumindest damals für mich. Ich weiß aber in der Zwischenzeit, da war ich noch sehr klein und es ist dann wiederum, es funktioniert nur dann, wenn die Menschen, mit denen man die ganze Zeit unterwegs ist, einfach Herzensmenschen sind. Also wo man unverstellt sein kann, bei denen man zeigen kann, mir steht's heute hier, bitte nicht ansprechen und die mögen mich trotzdem. Dann geht's vielleicht, ja. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem immer wieder nach anderen, sag ich mal, Wirkungsfeldern fahnden.
Es gibt diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf deiner Website gefunden habe, Fola, die Stimme mit einer Intention einsetzen, dass sie beim Gegenüber was bewirkt. Das finde ich so spannend, dass man halt immer resoniert. Ich habe da auch letztens was drüber gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Da ging es darum, dass es zum Beispiel SängerInnen, wenn sie gerade was Probleme mit ihrer Stimme haben und eigentlich nicht singen sollen, die Stimme total schonen sollen, dass sie sich keine anderen Stimmen anhören sollen, weil der Kehlkopf mit resoniert, ja. Nur wenn ich zuhöre. Das fand ich so faszinierend, dass wir immer auf den anderen reagieren, unser körperlich reagieren. Das hat mich total fasziniert.
Ja, das ist auch tatsächlich das ist die andere größte Herausforderung beim Dozieren, dass man, wenn man selbst Sängerin ist und man gefühlt in so einer Woche 20 verschiedene andere Stimmen vor sich hat, dass man sehr bewusst mit sich selbst, also seinem eigenen Instrument, Zeit verbringen muss, weil sich die anderen Stimmen alle so ein bisschen wie ein Schatten drüber lagern. Also die Stimmprobleme, die dein Gegenüber hat, oder die Themen, die müssen gar keine Probleme sein. Die finden sich dann unter Umständen auf einem selbst wieder. Also das ist wirklich faszinierend. Und das, wenn man wahrscheinlich auch sehr viel Unterrichtserfahrung hat, führt es auch dazu, dass man nicht mehr die Augen aufmachen muss, um zu hören und zu spüren, was da gerade beim Gegenüber passiert. Also unglaublich alles, unglaublich toll.
Ja. Das ist echt total spannend. Ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, dass Sängerinnen, die sich sehr lange, sehr oft das Coversingen konzentrieren und dann irgendwann sagen, ich möchte jetzt aber doch was anderes machen, wenn die dann das erste Mal ihre eigenen Stücke rausbringen, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie die klingen, weil die jahrelang nur versucht haben, jemand anderes zu klingen. Das war mir ganz lange so suspekt, weil es zum Teil so technisch und eigentlich von dem, was sie konnten, so wahnsinnig tolle Männer und Frauen waren und dann aber irgendwie die dann auf einmal vorne auf der Bühne standen und ganz viel davon gar nicht mehr da war, weil sie halt sonst in eine Rolle geschlüpft sind. Da habe ich mir schon so oft Gedanken drüber gemacht, weil ich das so strange finde, wenn das passiert.
Das ist tatsächlich, also man könnte da fast sogar sagen, das ist ein bisschen der Fluch von großen Stimmen. Oder weil das sind nämlich tatsächlich meistens wahnsinnig tolle Sängerinnen und Sänger, die also ein Vermögen haben, wo sich andere, ich zum Beispiel, sich die Finger dann erlecken würden. Gleichzeitig ist aber sozusagen die natürliche Einschränkung, die man dann vielleicht als eher normale Stimme empfindet, die große Chance, was ganz Eigenes zu entwickeln. Das ist wieder diese Geschichte mit dem Fehler, ne? Also, dass man dann unter Umständen seinen eigenen Weg gehen muss und der macht einen dann viel autarker und auch exponierter, besonderer, wenn sich das steigern lässt, im Vergleich zu denen, die alles können. Ja.
Aber wie kann denn dann im Umkehrschluss ein Format wie Deutschland sucht den Superstar überhaupt dazu führen, dass überhaupt jemand irgendwas erreicht? Auch Voice of Germany und wie sie alle heißen, das sind ja eigentlich Covershows.
Jawohl, es ist natürlich die Show. Das ist ja auch wieder das Faszinierende und Verrückte, dass ein Publikum nun mal schon alleine dadurch, dass da jemand auf einer Bühne steht, davon ausgeht in der Regel, dass da jetzt was kommt. Und je nachdem, wie die Geschichte drumherum dann eben gestrickt ist, kriegt man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eine Bindungsmöglichkeit angeboten. Dooferweise, wenn man dann die Erfolge betrachtet von den Gewinnern oder Teilnehmern, das ist ja sehr durchwachsen. Also die einen verschwinden einfach wieder, die anderen schaffen es für eine kurze Zeit, den Ruhm abzurufen. Die nächsten waren davor schon Musiker und machen einfach weiter. Vielleicht für eine gewisse Zeit mit einem anderen Gagenprofil oder sowas, weil man dann noch sagen kann, der war bei The Voice oder der war bei DSDS oder sonst irgendwas. Wobei das mit DSDS, glaube ich, vorüber ist. Also das war in den Anfangsjahren noch was irgendwie gezogen hat, aber jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Das heißt also, hier wird immer darauf gesetzt, dass eben es nicht nur um Singen geht, sondern eben auch um alles drumherum. Mhm. Und das ist auch ganz bewusst so. Also die verbringen mehr Zeit bei Kostüm und Make-up und Friseur und so, als dann oft im Coaching.
Ja, wie ist es, wie viel Zeit, wie gehst du dann daran? Denkst du dann, ach du Scheiße, mit der, was soll ich da machen und mit dem? Also das ist ja, ich meine, gibt es ja manchmal wahrscheinlich den Moment, hat es gegeben, du bist ja lange her, 10 Jahre ist es her.
Ja, es ist 10 Jahre her, genau. Also sicher, das gibt es schon, aber das war zum Beispiel auch für mich eine wahnsinnige Erkenntnis, üben, hilft. Ja. Und üben hilft auch tatsächlich denen, die unter Umständen vielleicht nicht so viel sängerisches Vermögen haben. Gleichzeitig ist es, und das, da kommt auch mein Demutsgedanke her, weil dann sagt man, ach, es ist halt nur eine kleine Stimme oder sowas. Aber die Person geht dann auf die Bühne, kann intuitiv mit der Kamera umgehen, spürt intuitiv, wo das Licht ist. Also das sind dann ganz andere Fähigkeiten, die eben auch eine Rolle spielen. Also insofern ist es eben doch vieles. Und ja, man kann, wenn jemand Töne trifft, das ist eine wichtige Voraussetzung, dann kann man doch immer irgendwas erreichen.
Ja, sehr spannend. Ja, du hast gesagt DSDS, genau, das hat nicht mehr, man hat nicht mehr die Erfolge, wenn man bei DSDS irgendwie gewonnen hat oder überhaupt bekannt geworden ist. Aber es ist eh so ein bisschen, die Zeiten ändern sich. Ich weiß nicht, ob die Zeiten von DSDS vorbei sind, keine Ahnung. Ich habe die Entwicklung der Show nicht verfolgt, aber es war ja schon jetzt ein großer oder viel beachteter Moment, dass Dieter Bohlen rausgeflogen ist. Ist das was, was du, ich meine, du musst jetzt nicht sagen, dass du es begrüßt, aber da ändert sich auch irgendwie ein bisschen was, oder?
Bestimmt, also ich bin ja, es ist wirklich so, nachdem ich vor 10 Jahren dort aufgehört habe, habe ich es auch eigentlich nicht mehr angeguckt. Ich habe das dann immer so am Rand mitbekommen. Da ich keine Bildleserin bin, kriege ich auch über dieses Medium nicht die wichtigen Informationen mit. Und da ich eigentlich auch normales Fernsehen selten schaue, es fehlt also. Im Großen und Ganzen komme ich natürlich, also aus einer Zeit, in der Dieter auf jeden Fall Gestalter war und das wurde auch immer stärker, auch schon über die 7 Jahre, die ich da war. Ob das gut oder schlecht ist, das hängt immer ein bisschen von der Perspektive ab, wie man drauf schaut. Ich kann mir vorstellen, dass das dann über die letzten Jahre natürlich mehr geworden ist und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt einfach ausgereizt war und es unter Umständen einfach da nichts mehr zu gestalten, es ist ja ein sehr schöner Begriff, zu gestalten gab für ihn.
Ich wusste gar nicht, dass er da nicht mehr ist, ehrlich gesagt. Ich habe das komplett gar nicht mitbekommen.
Ja, Steffi, Mensch.
Also wirklich.
Wo stand das denn? Das war nicht in meinem Instagram-Feed.
Ja, aber du hättest dann danach die eine oder andere Dieter-Werbung bei Insta finden können, weil dann hat er sich auf neue Sachen ausgerichtet.
Habe ich komplett nicht mitbekommen.
Dieter und wie heißt sie? Carina, oder? Ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube.
Ich habe nur mitbekommen, als der Wendler letztes Jahr rausgeflogen ist, weil er so geschwurbelt hat. Aber danach habe ich keine News mehr bekommen.
Eigentlich clever. Das machst du genau richtig.
Ich weiß auch nicht, wann ich meine letzte, ich sage wirklich bewusst Sekunde DSDS gesehen habe. Es ist eine Weile her.
Ja, bei mir auch. Definitiv. Wahrscheinlich war es einfach die finale Show von meiner letzten Staffel. Und dann war es das.
Hast du da eine nette Verabschiedung bekommen?
Nö, also das Nö. War das, ja, das ist ja, das ist ein bisschen wie bei so, naja, wie es halt bei Honorarverträgen einfach ist. Also da ist dann halt ein Projekt zu Ende und es steht unausgesprochen im Raum, dass in der nächsten Runde theoretisch da dann wieder das Team mit einem quasi gebildet wird und das hat sich dann halt einfach nicht ergeben. Das war mir aber schon klar, also war das nicht unbedingt überraschend. Das ist ja, also 2011, meine letzte Staffel ist auch gleichzeitig eben das erste Jahr meiner Schule. Nicht, dass ich nicht davor schon Räume gehabt hätte, aber da bin ich halt dann auf größer umgestiegen. Das war schon klar. Es ist auch einfach Zeit dann gewesen. Also ich hatte 7 Jahre lang da sehr viele Monate im Jahr mit verbracht. Das ist cool, das ist lukrativ, man lernt sehr viel, man trifft auch tolle Leute und so weiter und so fort. Aber da war dann einfach gut und die Zeit, eigene Wege zu gehen und eigene Sachen auszuprobieren.
Wie viel warst du da nicht vor der Kamera? Ich weiß das jetzt gar nicht, weil ich habe nichts gesehen.
Am Anfang war das immer mal wieder, oder auch zwischendurch war das immer mal wieder so, dass wir, mein Kollege Jeff Cascaro und ich, dass wir so halt in den Hintergrundstories aufgetaucht sind und manchmal den einen oder anderen O-Ton gegeben haben. Das wurde aber dann immer weniger mit der Zeit. Also der Fokus war schon viel auf vielleicht, also es mag auch an der Qualität der Teilnehmer gelegen haben, dass man halt vielleicht im Gesangsraum weniger hat zeigen können als im Stylingraum, ja, oder in Interaktion mit ihren Freunden und Konkurrentinnen. Es mag aber auch daran gelegen haben, dass wir, also mein Kollege und ich, wir haben, glaube ich, nie so richtig viel der Kamera gebracht in dem Sinne, weil wir nicht abgewichen sind von unserer Idee, wie eben das jetzt, was es geht. Also das ist dann irgendwann auch ausgeschöpft.
Ihr wart einfach zu professionell, sagen wir es mal so.
Vielleicht.
Ich kannte dich auf jeden Fall aus dem Fernsehen daher, weil ganz am Anfang habe ich das natürlich auch geguckt, ne? Super. So ganz, ganz früher. Also ich wusste das. Du warst die aus dem Fernsehen.
Ich kenne immerhin Jeff Cascaro nicht aus dem Fernsehen, sondern von seinen Platten und freue mich drüber, weil die sind super.
Das ist auch gut. Ja, ja, aber zum Thema Platten, was steht denn bei dir als nächstes an? Bilde ich mir ein, irgendwo gelesen zu haben, dass du wieder an was Neuem Eigenen arbeitest?
Genau, ich arbeite an was Neuem Eigenen und ich habe Gott sei Dank überhaupt gar keine Deadline, also außer meine internen Deadlines, die ich dann immer so verschieben kann, weil ich natürlich einfach feststelle, dass ich bin ja an 3 Hochschulen gerade noch tätig, habe meine eigene Schule und jetzt, solange wir noch Konzerte spielen, so eine Woche hat halt nun mal nur 7 Tage und die 24 Stunden, die der Tag bietet, klingen zwar verdammt lang, aber da bleibt irgendwie für kreativen Output bei mir oft nicht so viel übrig. Also strecke ich das Songwriting ein klein wenig, aber es soll auf jeden Fall im kommenden Jahr dann soweit sein. Es ist aber noch nichts abgesteckt, außer so grobe Ideen und die Pläne mit den Bandkollegen dann auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen, weil ich merke zum Beispiel, dass mir fällt es nicht so leicht, sag ich mal, meine gewohnten Strukturen zu verlassen. Also ich schreibe halt einfach gerne eher traurige Stücke und die Themen sind auch immer ähnlich angelegt und das wäre schon ganz gut, wenn da auch mal eine andere Farbe reinkommt und ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen zusammenarbeiten, wo dann einer sagt, stopp, nein, nicht das, wir machen da was anderes, nicht schon wieder.
Ja, ja. So eine Solo-Blues-Corona-Platte brauchen wir, glaube ich, nicht noch eine.
Nee, wir brauchen keine davon. Und deswegen, aber da fängt es dann schon wieder an, weil es dann mit den, wenn es nur einer von den Kollegen ist, mal ein Wochenende Zeit zu verbringen, das klappt halt auch nicht immer sofort. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja in absehbarer Zeit wieder ein bisschen mehr freie Zeit und dann wäre es möglich.
Hör mir auf, bei mir kam heute schon wieder die erste Absage rein.
Echt, ja?
Ja.
Ja. Ach, ja.
Ja, ich kann alles verstehen, aber es ist natürlich so ein bisschen, boah, nicht schon wieder.
Das ist jetzt hier nicht der Drosten-Podcast, den wir machen. Aber, heute
könnten wir auch mal fragen nach seinen Jazz-Vorlieben, aber ja.
Das stimmt.
Der ist doch eher Punker.
Stimmt. Heute, als dieser Anruf bei mir kam, dachte ich mir auch kurz, also als wir alle noch nicht uns impfen lassen konnten, dachte man sich natürlich, ja, müssen wir halt jetzt irgendwie alle zusammen aussitzen. Aber meine Solidarität ist da schon sehr an die Grenze geraten, muss ich sagen. Aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter ausbauen.
Ja, das Schlimme ist, ich kann eigentlich jede Position total verstehen, weil alle haben irgendwie recht. Ich komme auch nicht auf was Besseres, als dass wir halt irgendwie versuchen müssen, mal wieder schwierige Zeiten zu überstehen. Und es ist frustrierend. Also ich kann dir sagen, ich habe heute einen guten Tag. Aber ich hatte die letzten Tage war ich so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ich halte es nicht mehr aus. Das war echt so.
Hast du was du dann machst? Du bist ja auch so viel unterwegs, wie du sagst, 3 Hochschulen und dann diverse Projekte, in denen du mitwirkst. Was machst du denn so zum Ausgleich? Oder wenn du so einen schlechten Tag hast, gibt es da so was Bestimmtes, so einen bestimmten Ort, wo du hingehst oder Yoga oder...
Ja, also Yoga ist auf jeden Fall hilfreich, aber was ich wirklich sehr schätze ist, aber also im Idealfall kann ich 2 Stunden im Wald spazieren gehen und dann kommt quasi alles wieder an seinen Platz zurück und das ist eben, da ist der Winter immer so ein bisschen blöd, weil im Dunkeln will man das dann nicht machen und das ist aber meistens halt, also ich entweder vor 8 oder halt nach 8, geht also nicht. Das heißt, es wird dann aufs Wochenende verlagert, aber ich muss wirklich sagen, sollte das mal ausfallen aus irgendwelchen Gründen, das merke ich sehr deutlich. Und sonst ist Yoga auf jeden Fall eine gute Hilfe, auch meditieren, wobei ich so jemand bin, der dann beim Meditieren eher auf die Dinge kommt, die er jetzt noch schnell machen muss. Ah ja, jetzt genau. So, aber das ist ja auch für was gut. Und tatsächlich wäre es eigentlich natürlich, Zeit zu verbringen mit Menschen, die man gerne hat. Ne? Das ist allerdings eher sehr rar, also aus verschiedenerlei Gründen. Die Leute sind vorsichtig oder sie arbeiten, wie wir alle, unglaublich viel. Ich habe das Gefühl, die Leute arbeiten eher mehr gerade als vor Corona. Und somit ist es dann fast schwieriger, gemeinsame Zeiten zu finden, denn gleichzeitig kommt dazu, dass alle wahnsinnig erschöpft sind und dass dann die eine oder andere Absage aus Müdigkeit einfach doch kommt, obwohl man einen schönen gemeinsamen Abend eigentlich geplant hätte.
Ja, resümieren wir sollten alle unsere Katzen oder unsere Nächsten, unsere Lieben umarmen,
so ist
wenn
es.
Sie uns über die Tastatur laufen.
Genau.
Ja, wir haben noch eine Frage, mit der wir jeden Podcast beenden. Die Frage lautet, welches Instrument bist du? Und es muss gar nicht bedeuten, dass du generell irgendeine Vorliebe hast oder generell ein Instrument dir immer liegt, sondern wonach du dich gerade fühlst, was dir ist, was du gerne wärst, wie du gerne klingen würdest, welches Instrument deine Stimmung ausdrückt, das kann ganz viel sein. Und Steffi hat ja gerne mal andere Instrumente anderer berühmter Persönlichkeiten eingenommen. Fand ich auch einen guten Ansatz.
Ja, ich finde das so schwierig, das Instrument vom Spieler zu trennen. Deswegen kann es dann immer nur eine Person sein, die das Instrument spielt.
Total, total gut. Ich überlege mich auch gerade, ob ich, vielleicht bin ich heute mal die Stimme von Kurt Elling, weil ich ihn letztens noch gehört habe.
Yay! Gute Wahl.
Cola ist Sehr Fan. Gut. Ja, der hat irgendwie auch eine neue Platte und die ist so ganz funky und irgendwie gar nicht so bluesy.
Ja, mit Charlie Hunter.
Ja, Charlie Hunter.
Die ist super.
Unfassbar. Und irgendwie, also Kurt Elling kann echt so viel und es ist so krass und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kann da mich technisch mit Gesang nicht so aus, aber das ist irgendwie, ja, der Typ ist einfach geil, ob der jetzt nun rappt oder ob der soulig singt oder bluesig und jazzig, der kann so viele Töne und so viel Feeling, da ist einfach alles drin, ist einfach eine perfekte Stimme.
Ich bin ganz bei dir.
Gute Wahl.
Ja, und er Absolut. Trifft ja auch, und er trifft die eben, wenn man Soul in der Stimme hat, trifft man auch das Innerste. Deswegen
so
würde ich gerne so das Innerste vom Menschen berühren, wie er es kann.
Das finde ich schön. Ich bin als Instrument tatsächlich die Stille. Weil ich den Raum anbiete, zu hören, was schon da ist. Anstatt andauernd nochmal was hinzufügen zu müssen. Es klingt schon so viel. Es ist so viel schon vorhanden und wir sind so reich beschenkt. Und deswegen ist Stille für mich das Instrument, was uns zurückführt auf den reichen Schatz, in dem wir leben dürfen.
Was für eine großartige Idee. Das hat noch niemand gehabt, auch nur ansatzweise. Wir brechen uns alle mal einen ab, uns fällt nichts ein und du fängst sofort so mit sowas. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee.
Jetzt müssen wir die Frage streichen.
Jetzt ist es vorbei. Es ist die finale Episode, ja?
Mist. Genau. Das war unsere letzte Folge.
Es tut mir sehr leid. Vielleicht wollt ihr ja einen Koch-Podcast machen.
Genau.
Oder wir überlegen uns eine andere Frage.
Welcher Kochtopf bist du? Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das denken wir alle mal drüber nach.
Gern.
Also, Mein Saxophon ist gerade beim Generalüberholen schon seit 3 Wochen ungefähr, weil das ein bisschen eine größere Geburt diesmal war. Und es war wirklich nicht so einfach für mich, solange. Ich habe natürlich ein gleichwertiges Leihinstrument von Yamaha bekommen, aber trotzdem habe ich mein Saxophon total vermisst und morgen kann ich das endlich wieder abholen. Deswegen kann ich jetzt auch nichts anderes sein als ein Saxophon. Aber ich würde mir dann heute Branford Marsalis aussuchen, weil ich gerade erst in einem Interview über ihn gesprochen habe, weil er ja auch so viele großartige Pop-Soli gespielt hat. Zum Beispiel Englishman in New York hat er ja auf dem Sopran-Saxophon eingespielt. Ja. Und ich finde ja, dieses Solo alleine ist ja schon ein Grund, um Saxophon zu lernen. Deswegen bin ich heute ganz konkret Branford Marsalis auf Englishman in New York.
Sehr gut. Schön. Verrückt, weil man hört es sofort. Das ist Wahnsinn.
Ja, voll. Ja. Voll.
Wunderbar.
Großartig.
Also dann sind wir, aber und Kurt Elling und Branford haben ja auch schon zusammen musiziert.
Ja, ich habe die Stille gesehen, hinein. Live gesehen.
Habe ich, glaube ich, auch in Paris einmal gesehen. Mhm. Und wir spielen dann quasi zu zweit in die Stille hinein und so sind wir auch heute eine Band.
Eben, die Stille.
Ihr seid herzlich willkommen.
Und die Stille ist ja oft der wichtigste Mitspieler, ne? Wie sagte Miles Davis, don't play what's there, play what's not there. Also, Das ein elementares Element der Musik.
Absolut.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ankündigen möchtest für unsere HörerInnen? Was ansteht bei dir, wo man dabei sein kann, soll?
Ich bin leider nicht so schnell im Norden, aber man kann mal Ausschau halten nächste Woche. gibt es in Fürth im Kulturforum, heißt es, glaube ich, eine Premiere einer Show, die heißt Feeling Good, in der wir das Leben der Nina Simone darstellen. Für mich eine große Herausforderung, weil ich bin wirklich alles andere als Nina Simone.
Willst du auch Klavier spielen?
Nein, das macht der Ulf Kleiner, Gott sei Dank, okay. Weil das hätte ich niemals geschafft. Also ich kann zwar ein bisschen Klavier spielen, aber keine Chance. Also das ist utopisch. Und das ist auch okay. Der Ulf und ich, wir sind so verbandelt, das ist fast eins, könnte man sagen. Und es muss ja auch einfach musikalisch funktionieren. Es spielt noch der Christoph Neuhaus Gitarre, ja. Und der Felix Schrack, also lauter Stuttgarter Menschen dann noch, ist am Schlagzeug. Und der Florian Dormann ist am Kontrabass und hat auch die ganze Show konzipiert. Und das ist eine große Geschichte. Katharina Eickhoff ist eine Sprecherin vom SWR, die ist die Moderatorin. Weil ich muss Stücke singen, die natürlich bekannt sind. Aber Nina Simone hat ja, glaube ich, in ihrer eigentlich sehr langen Abneigung gegenüber dem Jazz-Idiom, die Stücke sehr häufig sehr variiert und ja. Sie ganz anders gesungen, was mir total schwer fällt, weil ich liebe diese Standards so arg und ich muss jetzt auch immer ein bisschen um die Ecke denken und muss noch in ihre Rolle schlüpfen und Text sprechen und interagieren mit der Moderatorin. Es ist also für mich sehr, sehr spannend. Es ist aber auch echt eine tolle und auch aufwendige Show. Also wenn es irgendwann mal heißt, Feeling Good, Nina Simone, Revue, unbedingt kommen.
Alles klar. Das klingt super. Das merken wir uns. Sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Fohler. Das war großartig.
Ich danke
Impulse
euch.
Impulse bekommen.
Ja. Schön. Ja, sehr schön. Danke dir. Wo sind die Katzen mittlerweile hingeraten? Sie waren schon lange nicht mehr im Bild.
Also der eine ist sauer. Und der andere, der liegt hier neben dem Rechner mit den Vorderpfoten auf der Heizung und erträgt es, in meiner Nähe zu sein. Oder genießt es, sagen wir es so, genießt es, in meiner Nähe zu sein, ohne dass ich ihn berühre und streichel. Das kommt aber jetzt gleich wieder.
Genau. Das kommt, genau. Streichelt euch alle, habt euch lieb da draußen.
So ist es.
Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder.
Oh ja, das wäre so schön. Also wir sagen Bescheid, wenn sich die Wege kreuzen könnten.
Ja, unbedingt.
Super. Danke, Fohler.
Ich danke euch.
Ciao.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.